picture perfect posture. A sculpture. A picture of a picture of poisonous peel. Of bowing and kneeling. A picture so deep in the back of the mind of a stranger that they almost utter a name and claim it's yours. A picture of you, frown knotted face, holding shape. This one out loud, a picture of detachment. A picture of a pitch black surface, of a place you have once imagined, of a water, of a long walk towards the way back to a room, a picture of your room, a picture of that womb-like cave, of the end of things and their beginnings, a picture of holy, holy repetition, following you around, a picture of sounds, of long lost, long forgotten, accumulating and wasteful laughter, of stage fright in front of mirrors, a picture of you, evening hit, lit. Now, picture a rupture, maybe. Maybe not. Konstruktion oder schau die Frau im Raum. An nackten Wänden hängen an Nägeln angebrachte längliche Fäden, an ihnen dran Leinwand für Wand bebilderte Flächen. Der Hintergrund, sprechen wir es aus, wie es ist, eine bunt durchmischte, sanft bestückte Ansammlung von dem, was man als Kunst versteht, allein schon, weil Kunst draufsteht, also an der Tür des Raums von außen. Man geht rein und weiß Bescheid, ah, so muss Kunst wohl aussehen. Und es stimmt. In diesem Raum steht die Frau und schaut. Was schaut die Frau? Sie schaut zuerst ihren Füßen nach, sobald sie die Schwelle übertreten. Sie schaut zuerst, wie sie geht. Wie geht die Frau? Als sei es etwas Weltenbewegendes, mit einem Tempel betretenden, elfenbeschämenden Gestus. So gehst du sonst nirgends rein. Sie zieht Bein nach Bein hinter sich her, als würde sie am Herzen gepackt, oder ist's, was sie sieht, was sie zieht? Ja? Klar. Sie schaut auf. Schau, an Wänden hängende Rechtecke. Die waren da, bevor die Frau kam. Nun ist's, als hingen die da für die, die da geht. Die schreitet ruhig und steht vor jedem Gemälde für einige Zeit, dreht sich dann um und geht wieder weiter. Neben den Bildern sind Schilder mit Namen. Aha, ja, ja. Ist die Frau auch allein? Nein. Im großen Raum verteilt sind noch andere. In Grüppchen zu zweien oder einsam, doch gleichsam nicht ganz wie die Frau. Da, schau. Die Frau geht ganz nah an eins der Bilder. Sie beugt sich. Sie freut sich. Unmerklich. Man merkt sich lediglich die Haltung, die sie trägt. Wie elegant sie sich bewegt. Sie weiß das gut. Dass du gerade guckst? Na klar. Die weiß das. Und als da steht an der Tür von dem Raum, so weiß sie genau, dass auch sie hier zur Schau, dass auch sie eben Kunst ist. An nackten Wänden hängen weitere Wände mit Leinen bezogen, Leinwand mit Farbe darauf. Man sieht fantastische Bilder, voll windender Leiber, die Farben mal düster, mal heiter, das Motiv immer gleich. Na, so nackt können die Wände ja nicht sein, wenn da so viel nackte Haut drauf passt. Der Körper der Frau. Schau. Als mit der Zeit, die vergeht, auch die Formen sich ändern. Als das Bild, wie man es kennt, von Figuren gemindert und auf welche Art auch immer abstrahiert ist. So bleibt doch immer die Ahnung eines Aktes. Oder zumindest die Wahrheit des Faktes. Da sind noch immer Frauen im Raum. Doch auf allen Schildern, unter den Bildern nur Namen von Herren. Wie das wohl kommt? Ist klar geworden, was ich sagen wollte. Die Frau steht im Raum, um Kunst anzuschauen und sieht auf den Bildern nur sich. Nur sich. In den Gesichtern der Menschen drumherum sich, in den Augen des Museumswärters, in den Augen der Damen und Herren, die zum Gucken gekommen sind, sich, wie sie später im Museum scheinbar achtlos und verträumt sich, wie sie im Park spazieren geht, sich, nur sich, nur sich, nur sich. Ihr Blick ist von ständiger Selbstreflexion so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihr ist, als ob es 1000 Spiegel gäbe und hinter 1000 Spiegeln nur sie selbst. Es ist so. Wenn der Pinselstrich nur mit genug dicker Farbe angebracht ist, kann selbst bei einer Art schlechten Beleuchtung eine Art Spiegelung entstehen und man erkennt sich selbst im Bild. Eine spiegelnde Oberfläche ist nicht mal nötig, also wobei sie natürlich hilft. Ne? Ich werde nie den Moment vergessen, wie ich in einem Museum vor einem großflächigen Gemälde stand, einem Miro oder so, und in der spiegelnden Oberfläche mich selbst erkannte. Ich, wie ich so dastand, ganz in Schwarz gekleidet, mit einem Notizbuch, das in Farbe und Material zu meinen Schuhen passte. Was für ein Bild. Es hat sich so sehr in mein Hirn gebrannt, ich hätte die 18 Fotos für Instagram gar nicht machen müssen. Aber wie hätte ich ertragen sollen, dass nur ich mich sehe? Konstruiert. Konstruiert sind die bemalten Rechtecke an der Wand, die je nach Lichteinfall auffallend zusammengestellt, weil auf allen der Kennerblick fällt. Konstruiert wie einzelne Bauteile. Wie die Art und Weise, wie wir Gliedmaßen vor uns hertragen und auch, wie wir uns kleiden und auch, wie die Anordnung der Bilder im Raum funktioniert. Ne? Also was weiter oben steht, was unten, was wir als erstes sehen, was erst Stunden später. Heda! Guck! Die Frau im Raum vertraut darauf, dass Augen sie fixieren. Selbst wenn da keine Augen sind, so muss sie doch posieren. Schau mich auch alle an. Das ist mir wirklich wichtig. Nur so habe ich gelernt zu sein und das Licht ist gerade richtig.
Tell it to the faint air of memory.
it to the breeze or the sea. Weave it. How about you choke on it? Bastidige. Go borrow a new one and make sure to return it. برو به عمت بگو. Go tell your auntie. Who's going to believe you? Who's going to care? Dad of yours? Go tell your father. We will need this signed by tomorrow. Go tell them to come next Friday. Go tell them to come with a translator. Go tell them not to come anymore. Go tell them to stay away. Wir sehen uns zum Verwechseln. Ähnlich die Züge, nicht wahr? Klimatisiert. Kam aus Frankfurt, aus Erfurt, aus Bayern hierher. Kam hier nie an. Waren hier schon immer, wenn du mich fragst. Wenn du mich fragst, woher kommt dein Atem? Zeige ich auf Organe. Nein. Woher kommt dein Warten? Zeige ich auf Hände. Nein. Woher kommen deine Ahnen nichts? Von der Wut nicht? Von der Brust nicht? Vom Durst nicht? Vom Heben und Senken des Kopfes? Jemand meinte, dich in meinem Gesicht zu erkennen. Wir beenden einander die Sätze. Wir setzen an, setzen jeden Muskel im Gesicht in Bewegung, nehmen Hände zu Hilfe, Brauen, Augen, Stimme, Stirn. Setzen ab. Beenden einander die Sätze. Bereiten eine Vokabelliste vor. Wir fragen uns ab. Wir sitzen tagelang im Dunkeln. Wischen und schieben, aber nichts wird klarer. Nichts wird deutlich unter dem Fettfleck der Finger. Wo wir wohnen, gibt es 3 Friedhöfe und 2 Parks. Wir laufen sie mehrfach die Woche rauf und runter, etwas zieht uns. Etwas drückt die Schultern in Lähmung. Wir pumpen sie liegend, stützend auf Matten in Zimmern auf. Unsere Körper sind überall. Wir reiben sie mit Kokosöl und Urea und Sonnenmilch. Ein Film aus Zeug liegt uns auf. Haut wie Packpapier und rissig. Wir überprüfen ihre Spannung im Spiegel. Wir wissen uns mit nichts anderem zu beschäftigen. Unsere Köpfe sind überall. Dort, wo die Haare strähnig werden, denken wir uns Satzanfänge aus. In unseren Wohnungen stapeln sich die Bücher. Wo wir zu sprechen gelernt haben, werden unsere Erfahrungen ein Markt und jedes Gespräch ein Ausverkauf. Wir sagen manchmal nichts. Wir meiden die Stimmen unserer Eltern am Telefon. Wir vermeiden die Stimmen unserer Eltern aus dem eigenen Mund. Wir bemuttern unsere Mütter, wenn wir sie sehen. Im ewigen Schuld- und Schutzverhältnis verstecken wir sie in unseren Gedichten. In unseren Gesichtern, wenn wir seufzen. Machst du das auch? Wir haben zu den Zuständen dieses Landes zu Genüge gesprochen. Die eigene Stimme kommt nur noch aus dem Hals. Immer wieder erklären wir. Immer wieder machen wir. Immer wieder machen wir wir. Immer wieder machen wir wir. Immer wieder machen wir wir aus ich. Aus ich machen wir wir, um zu zeigen, dass etwas größer ist als ein Leben und ein Blick. Um zu zeigen, ja, was eigentlich? Nie ganz frei von dem Stoff, der uns kratzen macht, weben wir die Satzstruktur. Wir beenden einander in Fetzen hängende Satzenden. Nähen zusammen, was lose durch Mottenlöcher fällt, raffen alles Mögliche. Wir wollen für niemanden mehr sprechen. Die Sprache kommt nicht durch ein Rohr. Sie lässt sich nicht in Münder und Ohren legen. Wir tragen die Lippen schief, wenn ein Wort sich zu formen droht. Unsere ungehaltenen Münder bedecken wir mit Folie. So halten wir den Hunger frisch. Unsere ungehaltenen Münder. Unsere geknoteten Wimpern. Unsere zuckenden Finger. Der Dreck unter den Nägeln, unsere poröse Oberfläche. Wir haben zu den Zuständen um unsere Betten und Zimmer zu Genüge gesprochen. Wir stehen vor einem Berg an Aussagen. Einem Berg. Ein Ausmaß an mangelhaften Bildern. Woanders zählen wir Lebensmittel auf, das sie unserer Stadt erzählen könnten. Teesorten und Obstarten. Als steckte in einem Safranfaden mehr als das Zeugnis einer vor Morgengrauen verrichteten Arbeit. Wir weinen einander in die Hände, bemüht um den einen Satz, der das doch jetzt sagen möge. Das beschreiben könnte, was ich meinte, als ich nachts aufgewacht war und mich mit einer Klarheit an alles erinnerte. Die Straßen, den Staub, den Schmerz der Knochen beim Wachsen, das Wissen um die unauflösbare Mitschuld an allem Vorangegangenen und allem Kommenden, wie sie zu etwas anderem als Schuld werden könnte, wie... Und wieder nichts. Was bleibt? Unsere Handknöchel in Hosentaschen. Unsere Kiefer. die Kautaktung unserer Träume, die Erfahrung, die Erinnerung, die Didaktik. Der besonders zarte und milde Geschmack der Zunge. So lange waren wir noch nicht hier. Lass es 3 Jahre gewesen sein. So jung war ich nicht mehr, lass mich 8 gewesen sein. Muss auf dem Markt gewesen sein oder im türkischen Laden. Irgendwo zwischen, das müssten wir zu Hause noch haben und schau, wollen wir das mal mitnehmen. Das klang dann aber mehr so, از اینا خونه داریم یا میخوای چند تا بخریم با خودمون ببریم. Mit der Schwester an der Schlange könnte ich gestanden haben, um Kaugummi-Verpackung zu vergleichen. Oder um über Nachmittagspläne zu streiten und dann hat wohl einer von beiden sie entdeckt. Lass es mein Vater gewesen sein. Und mit offenem Mund hat gelächelt. Und dann feilschte das Fleisch. Sicher drehte was am Preis und dann lag sie da in unserer Küche, lang und glitschig und dick. Die Zunge einer Kuh. Ich glaubte die Zunge der Kuh rau. Ich glaubte sie rau. Ich glaubte die Zunge der Kuh grau, doch sie war weich und rosa. Unter Messer lag sie auf Silbertablett, darunter Mutters Hände, sie hineintragend nach der Zubereitung, als trüge sie ihre Kindheit vor sich her. Kostbares, koste mal, Stück Muskelmasse eines Viehs. Mutter und Vater lächelnd. Die Onkel am Tisch zu Besuch, wie immer muss Samstag oder Sonntag gewesen sein, wenn sie den Weg zu uns in die enge Wohnung fanden, auf der Suche nach Essensdüften, nach Wärme, wie aus dem Ort, den sie Heimat nannten, bis keine mehr war. Ich? Ekel im Gesicht? Die Zunge weit rausgestreckt, wie die Mädchen, wie die Kinder in den Filmen von hier. Ich geht pfui Teufel, das rühre ich auf keinen Fall an. Vater, gleich wieder braun, gleich wieder nüstern, gleich wieder die Hand gezückt zur Lieblingsgeste, Chafesh Ubebina. Mutter mit gewetztem Messer schnalzt mit der Zunge, spaltet die Zunge auf dem Tisch. Na dann geh halt auf dein Zimmer. Dann ging ich halt auf mein Zimmer. Die Zunge rau und grau. Ich würde sie nicht anrühren. Deine Zunge liegt weich, irgendwo zwischen Öffnungen. Öffnet Stellen, die geschlossenen Lippen vielleicht. Nachts sprichst du 3 Sprachen. Immer 2 davon mit mir. Es sind 2 davon nicht die deiner Eltern, nicht die meine. Die Zunge in mir. Du sprichst in mich, in meinen Mund hinein, legst mir Wörter in den Mund, ich schlucke alles. 3 Sprachen, die du nachts sprichst. Deutsch, Englisch, die letzte nicht zu mir. Dass wir die Sprachen unserer Eltern sprechen wie Kinder, macht uns jünger. Macht uns zarter vielleicht, wenn wir uns zuhören. Ich höre dich am liebsten in ihrer Sprache, auch wenn ich kein Wort kenne. Höre am liebsten die Dinge, die deine Mutter vielleicht zu dir gesagt haben könnte. Ich spreche zu dir wie Maman mal zu mir, wenn ich mit Händen dein Gesicht halte und sage Azizam, Rashangam, Ishram, Johanam. Und du verstehst sie, die erste meiner drei Sprachen, und ich verstehe deine, und beide verstehen wir nichts. Dass wir die Sprachen unserer Eltern sprechen, wie sie einmal zu uns gesprochen haben, macht sie und uns zumindest für die Dauer eines Dialogs gleich, auch wenn wir ihnen völlig fremd geworden sind. Ich habe auch Deutsch von meinen Eltern gelernt. Ich kannte den Klang nur so, wie sie ihn sprachen. Sie sagten Autobahn, Kindergarten, Asylheim, Duldum. Ungeduldig saßen wir stundenlang neben ihnen in Behörden. Ihre Hände waren feucht und ihre Münder trocken, wenn sie in gebrochener Sprache, in der zerbrochensten aller Sprachen zu erklären versuchten, dass da etwas in den Anträgen nicht stimme und dass da Daten falsch übertragen wurden und dass da noch Unterlagen für die Krankenkassenanmeldung fehlten, dass der Bruder heute leider nicht zum Übersetzen kommen könne. Wenn sie zu erklären versuchten, dass sie nicht dumm waren, dass ihnen lediglich die Fähigkeit fehlte, das langsam Angelernte des Sprachkurses mit in das hessische Provinzgeschnatter zu nehmen, bei den Deutschen waren sie stumm wie auf den Mund Gefallene. Mein Gott! Wollen die Sprache denn nie lernen, oder was? Dass unsere Eltern bei dem Versuch scheiterten, die Sprache des Landes zu sprechen, in das sie aus welchen Gründen auch immer gekommen waren, machte sie unmündig. Zu Hause wurde ihre Sprachlosigkeit zur Wut. Zu Hause wurde alles versucht, um einen Klang vielleicht? Um einen Duft vielleicht? Um irgendwas Bekanntes zu finden, irgendwas, das uns zeigt, dass wir noch wer sind, verstehst du das? Dass wir nicht dumm wie ausgesetzte Kinder in diesem Land herumirren, verstehst du das? Mi fahmi? Mi fahmi, messe heivun. Messe heivun, wie die Tiere sprechen, die hier mit uns, verstehst du das? Und jetzt ziehst du hier so eine Fresse. Burkia fata doroskon. Und ist gefälligst, dass man dir vorgesetzt hat, mit der ganzen vergeudeten Liebe der einen Sprache, die bleibt. Erst als die Eltern mit einer Mischung aus Sorgen und Schwarztee und Tratsch im Wohnzimmer saßen, schlich ich mich aus dem Zimmer in die Küche, um zu sehen, was noch da war. Und sah da die Reste des Mittagessens auf der Anrichte. Ich dachte sicher an die Freude der Eltern über die Speise aus der alten Heimat. Dachte aus Trotz, dass sie mir eh nicht schmecken würde. Dachte rau und grau. Nahm ein Stück in den Mund und kostete. Und dann schmeckte ich ihn. Den besonders zarten und milden Geschmack der Zunge auf der eigenen. Dankeschön.